HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Reimer Jochims. Gastgeberin ist Regina Oehler. Professor Reimer Jochims ist Künstler, Kunsthistoriker und Lehrmeister. Und dabei ist sein großes Lebensthema die Farbe. Reimer Jochims wird im September 80 Jahre alt. Er ist 1935 in Kiel geboren. Er fing Mitte der 50er Jahre mit Anfang 20 an zu malen. Und so hat er es mal selber formuliert, er hat dann nebenher noch studiert, und zwar Philosophie, Archäologie und Kunstgeschichte. Er wurde Professor, er hat dann gelehrt an Kunstakademien in Karlsruhe und München und kam 1971 nach Frankfurt, an die Frankfurter Kunsthochschule, an die Städelschule, als Professor für freie Malerei und Kunsttheorie. Die Städelschule hat er bis 1997 als Rektor geleitet und er ist in der Nähe von Frankfurt geblieben. Er lebt und arbeitet heute in Maintal-Hochstadt. Schön, dass Sie da sind, Reimer Jochims. Ja, Sie sind Künstler und mit großer Leidenschaft auch Lehrer. Sie haben viele Vorlesungen gehalten, die man zum Glück auch noch nachlesen kann zum Teil. Sie konzipieren nach wie vor neue Vorlesungen und in allen geht es eigentlich um Kunst und Leben. Und eine Ihrer zentralen Botschaften, die Sie Ihren Studenten, Ihren Studentinnen und Studenten immer wieder sagen, ist, ihr müsst euer Leben gestalten, ihr müsst euer Leben selbst erfinden. Warum ist das so wichtig für Sie oder für die Studierenden?
Früher hat man in den Kunstakademien gelehrt, wie man malt oder wie man Bilder hat, wie man zeichnet. Heute ist alles ganz frei und der Künstler muss seine Kunst selbstständig entwickeln. Und das hängt dann davon ab, wie er sein Leben führt. Er oder sie, das ist jetzt nicht so wichtig. Die Frage ist, wie führe ich mein Leben in dieser so nie dagewesenen Freiheitsgesellschaft? Wann stehe ich auf, wann gehe ich zu Bett, mit wem verkehre ich, was esse und was trinke ich und so weiter? Das ist die Substanz, die dann in die Kunst einwandert. Das versuchte ich den Studenten, mit denen ich zu tun hatte, zu vermitteln. Das war aber nicht allen Kollegen recht so. Ich werde nie vergessen, wie eines Tages mit der Zeit meines Rektorates der Kollege Johann Georg Geiger, der nun inzwischen tot ist, und der andere Kollege Thomas Bayerle, der noch lebt, zu mir kamen und zu mir sagten, also Freund Jochims, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht öffentlich erzählen, das kannst du vielleicht in deiner Klasse erzählen, aber das wollen wir nicht in der Öffentlichkeit haben. Ich war etwas schockiert, dachte nach und dann sagte ich, ja, habt ihr denn schon mal was von Lehrfreiheit gehört? Da waren sie beide still. Und so haben sie unsere Wege getrennt. Es ist also sehr umstritten, was ich da lehre. Vor allem dieser Lebensbezug, den ich für so wichtig halte. Das ist sicher nicht allgemein gut, aber wird vielleicht in Zukunft wichtiger.
Sie schreiben gerade eine neue Vorlesung, die Sie im Sommer halten werden. Und die heißt Wie leben?
Richtig.
Ja, wie gehen Sie diese große Frage an, Reimer Jochims?
Naja, das geht bei mir ja immer so, dass ich ausgehe von Bildern, also gemalten Bildern, in diesem Fall vorwiegend der europäischen Tradition. Nur am Schluss, als letztes, kommt ein Dia aus Japan, eine Kalligrafie. Alles andere, aber es ist nicht viel, sind Bilder, die ich analysiere auf diese Frage hin. Was zeigt der Künstler in Bezug auf Lebensführung? Und das ist eine ganz alte Frage. Die beiden ersten Dias, ich muss immer Dias zeigen, weil ich bin aufgewachsen mit Dias. Ich hatte noch nicht die Beamer und meine Diasammlung ist zwar jetzt überholt, aber es gibt Gott sei Dank immer noch Diaprojektoren.
Und Sie haben eine fantastische Diasammlung.
Ja, ich habe das im Laufe der Jahrzehnte aufgebaut aus den Reisen. Damals waren es nur Dias, was anderes gab es noch nicht, ne? Also es kommen ein Dia von Roger van der Weyden, großer niederländischer Maler, in meinen Augen Weltklasse, mit dem berühmten weiblichen Bildnis in Berlin. und ein Picasso werden konfrontiert. Beides Frauenbildnisse, beides im Ausschnitt ähnlich, im Stil ganz verschieden. Die wütende und lustvolle Darstellung bei Picasso und die äußerst vornehme bei Roger van der Weyden werden konfrontiert und machen eine Spannung auf für mich und jüngere Leute. Wohin tendiere ich eigentlich? Was will ich? Was suche ich? Wenn ich sage, die Suche beginnt eben bei der Lebensführung und nicht erst an der Leinwand oder am Bild, dann heißt das für, und ich glaube nicht nur für Künstler, sondern für alle, die auf der Suche sind, wo ordne ich mich ein? Und das ist so der Anfang dieser Vorlesung. Dann geht es weiter, dann kommt ein langer Teil über Piet Mondrian, den ich ja ganz hoch schätze, immer schon hoch geschätzt habe. Bei Mondrian wird die Farbe thematisiert und ich sage, das Leben ist farbig, farbiges Leben, das wir führen. Also, wie wird die Farbe bei Mondrian organisiert? Ich glaube, es gab in der Generation keinen Maler, der der Farbe so nahe gekommen ist wie Piet Mondrian. Das werden die meisten mir nicht abnehmen. Sie werden denken, er ist ein Konstruktivist oder die Style-Maler. Nein, ich sage, er ist ein Farbmaler wie kaum ein anderer. Und das führt dann zu der Spätmondrian-Malerei der sogenannten Boogie-Woogie-Bilder, war ein großer Tanzfreund.
Da kam Bewegung, da war das nicht mehr mit diesen orthogonalen Linien.
Es war schon orthogonal, aber viel rhythmischer, viel aufgelöster, nicht mehr diese strenge Einfachheit. Ja, solche Dinge befrage ich im Hinblick auf diese Frage, denn diese Frage wird nicht gestellt. Die steht nicht in der Mondrian-Literatur. Ich habe bestimmt 20 Mondrian-Bücher, aber das kommt da nicht vor.
Die Frage, wie leben?
Wie leben, ja. Lebensbezug.
Wobei Sie in Ihrer Mondrian-Vorlesung zum Beispiel ja auch erzählen, dass Mondrian ein extrem ordnungsbewusster Mensch war, dass für ihn auch die Ordnung in seinem Zimmer zum Beispiel eine wichtige Rolle gespielt hat.
Ganz große Rolle, ja. Ja, man könnte ja denken, das muss ein Pedant gewesen sein, das war ein Bürokrat. Nein, das war er nicht. Es gibt zum Beispiel folgende Anekdote, die hat mir Franz Roh erzählt. Franz Roh war früher, lebt schon lange nicht mehr, war Kunstkritiker, lebte in München. Und er gehörte zu denen, die dann meine Arbeit entdeckten und wir waren dann öfter im Gespräch. Und er erzählt, dass er Mondrian besucht hat in Paris. Das Appartement war wohl sehr klein, alles aufgeräumt, aber er rauchte. Er rauchte und wahrscheinlich sein Besucher auch. Jedenfalls stand da ein Aschenbecher. Der Besucher zog wohl den Aschenbecher zu sich her, um seine Zigarette abzulegen. Mondrian nahm unauffällig den Aschenbecher wieder an die Stelle, wo er gestanden hatte. Gedankenlos der Besucher wieder den Aschenbecher zu sich hingezogen. Mondrian zieht es wieder dahin. Und zwar immer an die gleiche Stelle. Beim dritten Mal wurde er ärgerlich und sagte, bitte lassen Sie den Aschenbecher da stehen, wo er hingehört. Wo er hingehört. Das ist sehr vielsagend. Möbel, wo sie hingehören. Kleidung, wo sie hingehören. Essen. Trinken, schlafen, wo es hingehört. Das zu finden, halte ich für sehr wichtig in dieser total freien Gesellschaft, wo man machen kann, was man will, aber es ist ja oft nicht bekömmlich.
Und ich stelle mir das unheimlich schwierig vor, den eigenen Lebensentwurf da zu finden. Und es muss ja viele verschiedene Lebensentwürfe geben. Also es muss ja auch viele verschiedene stimmige Lebensentwürfe geben. Also ja. Ich denke, es ist nicht nur die eine Art, nein, Möbel auszusuchen, Möbel zu platzieren, sich zu kleiden. Es gibt doch viele stimmige Arten, ja, denke ich, hoffe ich.
Davon gehe ich auch aus. Die Vielfalt der globalisierten Welt führt zu sehr verschiedenen Lebensentwürfen, wenn sie eben stimmen. Also wenn eine japanische Frau sich in den Kimono kleidet, sehe ich sofort, stimmt. Ich habe es immer als stimmig empfunden. Ich habe keine japanische Frau und bin kein Japaner, also ist das nicht meine Welt, aber eine Welt, die ich besuchen kann, und da erlebe ich das. Und das gilt auch für ganz andere Traditionen. Entscheidend ist, ob der eigene Weg gefunden worden ist. Und so wird, glaube ich, im Prinzip die Zukunft aussehen müssen.
Dass wir aus alten Wurzeln einen neuen Weg finden? Oder?
Ja, zum Beispiel. Aus alten Wurzeln neue Wege finden und gehen. Auch auf die Gefahr hin, uns zu verlaufen oder zu fallen oder ich weiß nicht was. Aber es wird darum gehen, die Wurzeln nicht abzuschneiden, aber auch nicht einfach drin zu verharren, weil das hat keine Zukunft.
Und bei Ihnen spüre ich, Reimer Jochims, da aber auch eine gewisse Konsequenz und Härte raus, die Sie verlangen, wenn man so einen Weg geht.
Richtig. Jawohl.
Ja.
Kann ich nur zustimmen.
Und Sie haben auch im Vorgespräch einen Satz gesagt, der mir hängen geblieben ist. Man darf radikaler sein, als man denkt.
Aha, gut, das weiß ich gar nicht mehr. Ja, ja, schön. Also ich meine, die Nettigkeitswelt, in der wir jetzt hier leben, wo alle nett zu sein versuchen, das ist nicht zukunftsfähig. Die Konkurrenzwelt, die wirtschaftliche Konkurrenz ist schon von ungeheurer Härte. Und das wird sich auch im Privatleben immer mehr darstellen. Und es wird auch wesentlich darum gehen, dass wir unsere 7 Sachen zusammennehmen. Die Notwendigkeit, das gilt nicht nur für Künstler, sich selbst in Form zu bringen, die bleibt sicher aktuell und wird zunehmen. Vor allem auch mit zunehmender Armut, auch bei uns.
Und was meinen Sie damit, seine 7 Sachen zusammennehmen?
Es gibt von Brancusi, dem von mir sehr hoch verehrten Bildhauer der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ich glaube, ein 1000 Aussprüche, ganz wenige, die aber in dem schönen Buch von der Carola Gideon-Welker auch gedruckt sind, das 1959, glaube ich, erschien. Und da kommt als einer der Sätze vor, eine Antwort an Besucher. Wahrscheinlich sagten die Besucher, das ist aber schwierig, diese Plastiken so zu polieren oder so etwas. Jedenfalls sagt er, schwierig ist nicht, die Sachen zu machen. Gemeint sind die Plastiken. Schwierig ist es, sich in die Verfassung zu bringen, sie machen zu können. Richtig. Und das gilt heute, glaube ich, noch viel mehr für junge Künstler, sich in die Verfassung bringen, das ist dann wieder das Thema der Lebensführung, dass man bestimmte Sachen überhaupt machen kann, ins Auge fassen kann und eine Vision entwickeln kann in dieser Welt, die von schwachen Bildern verstopft ist.
Und das haben Sie auch, Reimer Jochims, als eine Ihrer Hauptaufgaben für sich selber beschrieben, sich in die Verfassung zu bringen, Ihre Kunst machen zu können.
Ja. Also die Lebensführung, ganz wichtig. In unserem Fall war es so, als ich nach Frankfurt berufen wurde, kauften wir damals für einen Bausparvertrag eine Eigentumswohnung in Sachsenhausen, also in der Nähe der Städelschule.
Ihre Frau und Sie?
Meine Frau und ich. Im 4. Stock von 12 Stockwerken. Und das war ganz gut. Nahe bei der Städelschule durch die Holbeinstraße, wo immerhin links und rechts Bäume standen, also etwas mehr Leben als nur im Stadtverkehr. Da ging ich dann jeden Tag zur Schule und arbeitete und unterrichtete und war der Rektor und so. Aber wir merkten, also nach 2, 3, 4 Jahren, das ist nichts. Hier wollen wir nicht leben. Kein Erdbezug, kaum Farben, ein Haus voller Menschen, völlig beziehungslos. Na gut, dann fing ich an, außerhalb von Frankfurt zu suchen. Wollten wir mehr Platz, nicht nur für uns, sondern auch mit Freunden zusammen wohnen. B, ein Gärtchen, wenigstens ein kleiner Garten. C, Möglichkeit, ohne immer mit dem Auto anzufahren, spazieren zu gehen. Ich bin ein leidenschaftlicher Spaziergänger gewesen, heute kaum mehr, weil ich kaum mehr kann. Aber ich habe jeden Tag mindestens eine Stunde draußen verbracht, mir den Himmel angeschaut, die Erde, die Pflanzen und die Vögel gehört und so weiter. Und dann bin ich lange Zeit, bestimmt 2 Jahre, sonntags, samstags, sonntags mit dem Auto rausgefahren und habe mir solche möglichen Immobilien angeschaut.
Und bevor Sie erzählen, was Sie gefunden haben, glaube ich, um den Rhythmus unseres Gesprächs einzuhalten, wäre es schön, wir würden die erste Musik anhören, die Sie vorgeschlagen haben für dieses Gespräch, Reimer Jochims. Und die geht zurück in eine ganz, ganz andere Zeit. Das ist nämlich Musik von Perutinus Magnus. Was erwartet uns und warum Musik von Perutinus Magnus?
Perutinus Magnus war ein Organist in Paris, an Notre Dame. Ein großer, heute weit unterschätzter Komponist des Mittelalters, 12. Jahrhundert. Heute wird ja immer Klassik und Moderne gespielt. Sehr einseitig und ein bisschen sehr beschränkt. Ich liebe diese Musik, weil sie an die Wurzeln führt. Auch die Wurzeln des inneren Hörens und des Klanges. Aber fast unbekannt. Umso besser, wenn Sie das jetzt spielen.
Ja, und wir hören eine Aufnahme aus einer anderen Kirche in Notre-Dame, nämlich der Schlosskirche Notre-Dame de Valère. Die steht in Sion im Wallis, in Sitten auf Deutsch. Und Edward Power Bix spielt für uns auf einer Orgel, die ein bisschen jünger ist als Perutinus Magnus, einer Orgel von 1390, eine Motette für Orgel von Perutinus Magnus. Zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur ist heute der Maler Reimer Jochims, der lange Jahre Rektor der Städelschule in Frankfurt war und dieses Jahr 80 Jahre alt wird. Gastgeberin ist Regina Oehler. Reimer Jochims, wir waren gerade dabei, wie Sie versuchten, Ihr Quartier in Frankfurt-Sachsenhausen zu verlassen und eine neue Bleibe zu suchen. Und ich glaube, wir sind auf dem Weg nach Hochstadt gerade.
Ja, damals habe ich dann viele Fahrten in die Umgebung von Frankfurt gemacht, immer am Wochenende und vieles angesehen. Nichts war so ganz richtig. Und eines Tages sah ich im Dörfchen Hochstadt ein großes Anwesen an, ehemaliger Bauernhof mit Gaststätte und im Zentrum gelegen. Die Stallungen und Scheunen weggerissen, also ein Fragment. Ziemlich verkommen. Im Hof wurden Autos repariert, Altautos, alles war voller Öl. Und mir gefiel es überhaupt nicht. Und ich sagte dann zu meiner Frau, also ich war da, aber das ist, glaube ich, nichts. Ach, sagte sie, fahren wir doch mal hin, schauen wir. Und wir kamen hin, das werde ich nie vergessen. Das hat ein großes Tor, der Hof. Wir gehen also durch das Türchen im Tor. Sie sieht den Hof und sagt, das ist es. Ich dachte, na, meine Güte. Aber habe mich dann daran gewöhnt. Meine Frau ist ja heute schwer eingeschränkt, kann kaum mehr laufen. Damals war sie noch sehr viel munterer. Habe mich dann darauf eingestellt. Und dann haben wir diesen Hof gekauft und bekamen sofort Baugenehmigung, weil das alles so ruiniert war und man sich wünschte, dass das besser wird. Also habe ich im Laufe der Jahre dann zwei Hausteile angebaut und da unter anderem dann Wohnungen für Freunde geschaffen. Wir wohnen da mit zurzeit 7 Personen in verschiedenen Wohnungen und wir wohnen mit unserer dann immer mehr zunehmenden Kunstsammlung zusammen. Ich bin ja ein leidenschaftlicher Bilderfreund und möchte sie nicht nur kurz im Museum oder in der Galerie sehen, sondern ich möchte damit leben und auf die Dauer sehen, was sie taugen. Und das ist dort möglich. Und es ist eine kleine christliche Wohngemeinschaft, also nicht die linke Wohngemeinschaft von ehedem auf der linken Ideologie, Das ist ja alles weggestorben. Sondern wir sind Christen, die versuchen, aus dem christlichen Erbe heraus zu leben. Und das hat sich mit Zu- und Abgängen doch auf die Dauer gehalten oder bewährt.
Das ist auch ein Kriterium, nach dem Sie Kunstwerke beurteilen, Reimer Jochim. Sie fragen immer auch nach einer spirituellen Komponente der Kunstwerke.
Richtig.
War das immer so?
Ja, das war immer so. Mir ist das persönlich ziemlich egal, aus welcher Religion oder Ideologie oder Philosophie etwas kommt. Aber ob es Tiefgang hat, ist in meinen Augen entscheidend. Und wenn ich mit Studenten sogenannte Bildanalysen gemacht habe, dass ein bestimmtes Verfahren miteinander, also in einer Klasse oder Gruppe, Sachen gründlich anzuschauen, und da stellte ich mal Fragen über Fragen über Fragen, und die Studenten haben sich dann ins Zeug geworfen, und eine meiner letzten, auf die letzte Frage war: Wann glaubt denn der Künstler oder die Künstlerin? Was glaubt sie denn? Die Frage, glaube ich, wird in der Akademie nicht gestellt. Und das halte ich für ein schweres Versäumnis. Denn in der alten Kunst Europas und der ganzen Welt war das immer eine entscheidende Frage. Woran glaubt einer? Wenn man, ich habe vorhin kurz von Mondrian gesprochen, an Mondrian denkt, ja, der glaubte an eine bestimmte Form von Philosophie. Als Christosoph und als, also das ist eine Grenzform von Christentum mit stark anthroposophischer Tendenz. Gut, ich muss das gar nicht unbedingt teilen. Aber ich möchte es fühlen, spüren und denkerisch angehen. Und wenn das ganz fehlt, das fehlt bei den allermeisten Künstlern, auch gerade den jetzt sehr prominenten Künstlern, fehlt mir das viel zu sehr. Da fehlt mir dann viel. Während in der alten Kunst der Welt finde ich das auf sehr verschiedene Weise und immer anregend, immer belebend.
Ihr eigenes Lebensthema ist die Farbe als Maler. Wir haben jetzt hier bei unserem Doppelkopfgespräch leider nur Worte und können Ihre Bilder nicht zeigen, den Hörerinnen und Hörern, die Sie nicht kennen.
Ja, ja.
Wie würden Sie selber eines Ihrer Bilder beschreiben?
Ja, womit ich arbeite, das sind immer Farbverläufe. Und Farbverläufe wurden in der klassischen Moderne völlig abgelehnt. Also ein unbesetztes Feld, das ist schon mal günstig, wenn man einen Stuhl gefunden hat, auf den man sich setzen kann. Mir entspricht der Farbverlauf seit der Jugend, seit der Zeit mit 14, 15, 16. Da wuchs ich in Lübeck auf. Und Lübeck hat ein Museum, das St. Ann-Museum. Und da hängt ein Memling. Memling ist ja nicht das Allerhöchste, aber doch was sehr Gutes. Wenn ich einen Memling in meiner Sammlung hätte, wäre ich sehr dankbar. Also eine große Memling-Arbeit, ein Altarbild im Museum, nicht in der Kirche. Und da habe ich immer staunend gesehen, wie Verläufe zum Beispiel von Gewändern gemalt sind oder im Gesicht, von der Nase.
Also der Wandel eines Farbtons, der Wandel von Sättigung, von Helligkeit.
Ganz richtig. Und das konnten die Alten fabelhaft. Die Moderne wollte davon nichts wissen, was ich eher für ein Zeichen von Beschränktheit halte als von besonderer Klugheit. Alle Expressisten haben das abgelehnt. Bei den Kubisten, da tauchen Passagen, nennen es die Franzosen Passage, da tauchen kurze Farbverläufe auf. Aber bis nach dem Krieg in Europa gab es das nicht. Der erste, der das dann in großem Maßstab pflegte, war der deutsche Maler Ruprecht Geiger in München, den ich auch kannte und schätzte, wenn auch eingeschränkt schätzte. Und den ich mal besucht hatte, oder zwei, dreimal sogar. Der wollte auch gerne mit mir tauschen, aber ich wollte es nicht.
Der wollte auch gerne?
Mit mir tauschen. Ein Bild tauschen.
Ah, ein Bild tauschen, ein Werk tauschen.
Hm. Ja, die Künstler wollen oft tauschen. Aber ich wollte es nicht, obwohl er viel älter war und viel erfolgreicher. Na egal, jedenfalls bei mir kam der Farbverlauf eigentlich von den alten Meistern. Ich sage, alles ist Verlauf. Auch so eine langweilige Architektur wie hier.
Wie immer unser Radiostudio.
Farbverläufe. alles in Verläufe. Gewänder, Körper, alles Verläufe. Und ich sehe sie überall. Der Himmel, ständig sich wandelte Verläufe, vor allem die großen Ereignisse, die Dämmerungen, morgens, abends, fabelhaft. Ich sehe überall Verläufe und habe da direkte Anregungen für meine Arbeit. Und das bestimmt meine Malerei. Nicht mit Leuchtfarben, das hat es ja dann auch gegeben. Geiger hat dann eben auch Leuchtfarben benutzt, die auf die Dauer aber ausbleichen wohl. Das war mein Anliegen nicht, aber eine Leuchtkraft durch den Farbaufbau zu schaffen. Und damit arbeite ich bis heute.
Und Sie arbeiten meistens auf Spanplatten, ja. Was ich am Anfang völlig überraschend fand, weil ich dachte immer, Spanplatten mit diesem Kleber und es ist ein extrem künstliches Produkt, ein Abfallprodukt. Ich war am Anfang sehr verblüfft, warum Sie jetzt gerade Spanplatten als Grund für Ihre Arbeiten verwenden.
Ja, das ist unsere Zeit. Wir sind eine Spanplattenzeit. Wir sind eine total atomisierte Zeit. Nicht zufällig war die Atomphysik und Atomtechnik ja auch sozusagen das Allerhöchste im vergangenen Jahrhundert. Die Leute glauben, das sei das Allerbeste. Ich glaube das überhaupt nicht. Aber ich gehe davon aus. Die Spanplatte ist ein atomisiertes Holz, übrigens erfunden von einem Deutschen. Der Mann hieß Himmelheber, Nomen est Omen. Der Himmelheber hat im Ende der 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts die Spanplatte erfunden, also verklebtes Restholz, um das Vollholz, das für die Rüstung gebraucht wurde, zu ersetzen. Ja, so war das. Und nach dem Krieg hat die Spanplatte dann enorm Karriere gemacht in der Möbelindustrie und so.
IKEA.
Ja, IKEA. Weil die Platten stehen, sagen wir, also sich nicht verziehen wie Holz, wie Vollholz. Ich habe das als junger Maler gebraucht, weil ich das brauchen konnte zum Spachteln der Farben. Ich spachtel meine Farben, da kann ich Leinwand nicht brauchen, die ist zu weich.
Viele Schichten legen sie immer aufeinander.
Ja, und das ist eben mit Spachteln aufgetragen. Das ist ziemlich hart der Hochzeit. Das ist nicht so sanft wie der Pinsel. Auch wenn es dann ganz dünn wird. Es gibt ja dann manchmal 30, 40 Schichten. Jedenfalls fing das so an. Und dann kapierte ich, das ist diese Zeit. Das ist meine Welt. Das ist die Atomphysik, die Atomtechnik. Das ist dann Tschernobyl und Fukushima und so weiter mit den Folgen. Und das gilt es dann umzukehren, diese Entwicklung. Und dann kam das Brechen der Spanplatten. Das ist ja das, was jeder Schreiner fürchtet, wenn sie brechen. Und ich habe das ja mit Freuden gemacht, diese Materie aufgebrochen und dann vermittelt sie zwischen Bild und Rand.
Also das sind ganz unterschiedliche Formen, Ihre Werke, für die Hörerinnen und Hörer, die das jetzt nichts vom inneren Auge haben. Also Ihre Werke sind jetzt nicht rechteckig, sondern das sind organische Formen, die Sie aus der Spanplatte rausschaffen.
Immer organische Formen. Und organisch ist ja das Holz, wo es herkommt. Organisch sind die Bäume und die Wälder. Das sind immer organisch, anorganische Formen. Das Organische an der Grenze zum Anorganischen. Aber nicht konstruierte Formen. Obwohl was Konstruktives in meiner Arbeit steckt. Aber sie legt den Schwerpunkt auf das Organische. Auch das ist in dieser Zeit fast unbekannt. Wir kennen den Konstruktivismus, den Dekonstruktivismus. Wir kennen das informell, also totale Formauflösung. Aber organische Formen, auch das ist ein unbesetzter Stuhl, auf dem ich mich wohlfühle. Mhm. Das ist zwar, wird von den meisten abgelehnt, aber in meinen Augen sehr entwicklungsfähig. Ja, fragen Sie weiter.
Ja, und dann gibt es wunderbare Zeichnungen von Ihnen. Aus Ihrem Garten zum Beispiel zeichnen Sie immer wieder einzelne Blätter oder auch
Pflanzen.
Laub.
Pflanzen, Laub, ja. Ja, das sind alles organische Formen, die mich direkt inspirieren. Ich zeichne nicht, wenn keine Inspiration da ist. Ich zeichne nur, wenn die Erscheinungen, das sind sehr oft Pflanzen, zu mir sprechen. so wie ich nur Steine mitnehme, die mich rufen, wenn ich das so sagen darf. Das hält ja fast jeder heute für Unfug. Aber es ist kein Unfug. Es gibt einen Dialog zwischen, in diesem Fall, dem Künstler und der Erscheinungswelt, so wie es einen Dialog bei Partnern gibt. Ne? So, wenn zwei sich lieben und zusammen ins Bett gehen, ist das ja ein dialogisches Handeln. Und das gilt keineswegs nur für den Menschen. Aber wenn die Inspiration fehlt, mache ich nichts. Habe aber doch trotzdem so viel zu tun. Ich habe nie Arbeitsmangel gehabt. Also ich wandle die Arbeitsweisen nach dem jesuitischen Motto, sich von der einen Tätigkeit bei der anderen auszuruhen.
Ein schönes Motto.
Ja.
Sie nehmen Steine mit und Sie arbeiten auch sehr intensiv mit Steinen. Sie bearbeiten die Steine.
Ja. Ganz behutsam.
Wie?
Ja. Ja, das sind Findlinge. Findlinge gibt es mehr als genug. In Deutschland darf man das auch beliebig mitnehmen, in Japan zum Beispiel nicht. Da darf nicht jeder Steine mitnehmen. Steine haben ihren Platz. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Stein mitnahm, war ich vielleicht 15, ging noch zur Schule und bekam dann von meinen Eltern, die ja 5 Kinder hatten und ich war das dritte, ich bekam dann ein eigenes kleines Zimmer im Dachboden. Es wurde eingerichtet und war dann so, wie das eben bürgerlich ist, mit Tischdecke auf dem Tisch und Bett und so. Und ich lebte da noch nicht lange. Da spürte ich, hier fehlt aber was. Was fehlt hier eigentlich? Die Härte spürte ich. Das Harte fehlt. Alles weicher Kram. Ich bin ja immer sehr gerne spazieren gegangen, schon damals. Dann bin ich mit dem Fahrrad hinausgefahren und habe auf einem Knick einen Stein gefunden.
Ein Knick, das müssen Sie den Süddeutschen erklären.
Ja, Knicks sind Wallhecken, die man dort auf dem Lande aufwarf, aus den Steinen, die im Acker lagen, und mit Erde überschüttete und darauf Hecken pflanzte, die den Wind abhalten. Also, das wusste ich. Und dann suchte ich in so einem Knick und fand etwa einen Kindskopf großen Granit. Ich wusste auch nicht, was Granit ist. Fand den und dachte, ach, herrlich, das fehlt dir. Nahm den Stein mit, auf dem Fahrrad, kam nach Hause und dachte, ja, du müsstest ihn irgendwie vielleicht ein bisschen höher legen, nicht zu tief. Dann baute ich einen Art Sockel, strich ihn grau an, legte den Stein drauf und war ganz glücklich, aber nur kurze Zeit. Schon nach einer Woche dachte ich, oh Scheiße, du hast den Stein da mitgenommen. Draußen sprach er, hier verstummt er, der Stein verstummt.
Mhm.
Ich dachte, was machst du denn jetzt? Und es wurde immer deutlicher. Erst kam ich von der Schule nach Hause und rannte, um den Stein zu sehen. Und dann war das ja alles eine Fehlentscheidung. Schließlich beschloss ich, meinen Stein wieder auf mein Fahrrad zu laden und wieder dahin zu bringen, wo ich ihn hergeholt hatte. Und kam tatsächlich, die Stelle kannte ich noch, den Knick kannte ich noch, die Wiese kannte ich sowieso. Aber wie lag er? Das fand ich nicht mehr. Also mir blieb nichts anderes übrig. Ich legte den Stein ungefähr an seine Stelle, aber mit schlechtem Gewissen. Und daran muss ich zum Beispiel denken, es gibt viele Menschen, die Steine mitnehmen und irgendwo ablegen, gedankenlos. Man darf Steine nicht einfach mitnehmen. In Japan habe ich das dann gelernt. In Japan dürfen nur Steinmeister Steine mitnehmen. Na gut, dann lernte ich eben auf die Steine zu achten auch. Das wurde dann eine Hauptstimme meiner Arbeit, die mir fast keinerlei Beachtung findet, ganz wenig. Die Malerei und die Papierarbeiten sind sehr viel erfolgsfähiger als meine Steine.
Kann sich ja auch noch ändern. Reimer Jochems,
sich ändern, ja.
Wir nehmen uns jetzt wieder Zeit für Musik, die Sie vorgeschlagen haben. Und das ist auch eine ungewöhnliche Musik, die uns als nächstes erwartet, nämlich Musik von Josef Matthias Hauer. Warum das?
Josef Matthias Hauer ist lange nicht so bekannt wie Schönberg. Also es gab die Zwölftonmusik, die wurde von zwei Wienern gleichzeitig entwickelt. Der eine war dann sehr erfolgreich, Schönberg, und der andere sehr erfolglos, auch sehr schwierig, voll menschlich und charakterlich sehr schwierig. Aber in meinen Augen der bedeutendere mit dem sozusagen ausgeprägteren kosmischen Sinn, tieferreichend und letztlich kraftvoller.
Wir hören jetzt ein Stück aus seiner atonalen Musik, Opus 20, das er übrigens den Freunden und Gönnern meines Werkes gewidmet hat.
Aha,
wir hören
schön.
Steffen Schleiermacher. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur heute mit Professor Reimer Jochims, der sich als Künstler und als Philosoph mit dem Thema Farbe, Form und Leben auseinandersetzt. Gastgeberin ist Regina Oehler. Sie haben vorher gesagt, Reimer Jochims, für den Künstler kommt es auf die innere Haltung an, auf die Lebensführung. Aber Sie sagen auch, für uns als Kunstbetrachterinnen und Kunstbetrachter kommt es auf Haltung an. Was ist wichtig, dass ich ein Kunstwerk tatsächlich auch aufnehmen kann? Was erwarten Sie von den Betrachterinnen und Betrachtern?
Zuerst gilt die Einfühlung, die auch körperlich vollzogen wird. Also Ahmungsverhalten wurde das genannt. Man sieht ein Bild, jetzt sehen wir mal ein klassisches Bild. Man sieht zum Beispiel eine weite Landschaft und fühlt körperlich anders, als wenn man eine Kreuzigung sieht. Oder ein Stillleben oder ein Akt oder ich weiß nicht was. Wir ahmen körperlich nur andeutungsweise bereits das Dargestellte nach, wenn wir es überhaupt verstehen wollen, wenn wir uns darauf einzulassen bereit sind. Und das geht dann weiter. Wenn es gut geht, dringt man tiefer ein. Ich hatte vorhin von Memling gesprochen, ein großes Altarbild, dann denkt man auch nicht nur an die dargestellten Personen, die Figuren, sondern man denkt darüber nach, warum ist das so gemalt, warum hat er das so gemacht, warum kleidet er zum Beispiel diese Kreuzigungsszene in so prachtvolle Gewänder. Das ist nicht selbstverständlich. Und auch gar nicht so leicht zu beantworten. Das will ich jetzt auch nicht versuchen zu beantworten, sondern ich will eine Frage aufwerfen. Oder warum malt er diese Perspektive, das ging ja mit der Perspektive im 15. Jahrhundert los, warum so? Warum nicht wie vorher alles flächig? Warum kein Goldgrund mehr? Immer war Goldgrund da. Also 1000 wichtige Fragen, wenn man an diese Malerei des 15. Jahrhunderts denkt. Und das gilt natürlich auch für die Moderne. Also das Ahmungsverhalten oder diese Einfühlung mit der körperlichen Anteilnahme, das ist der Anfang, das führt dann weiter und tiefer. Und wenn man tief genug geht, wie ich es mit den Studenten immer gemacht habe, dann habe ich am Schluss gefragt, woran glaubt der Künstler oder die Künstlerin? Jeder glaubt an etwas, meist ist es Unfug. Viele glauben auch nur an, was weiß ich, Medien. Aber das möchte ich dann wissen. Das sollen sie wissen. Und ich erinnere mich an eine solche Analyse. Ich habe das nie sehr kritisch geführt, sondern ich habe bohren geführt. Also Fragen gestellt, mit denen sie nicht rechneten. Und dann sollten sie die Antwort selber finden. Einer war so, fühlte sich so in Frage gestellt, dass er die Klasse verließ. Nein, zwei sogar im Laufe der Jahre. Die meisten mochten mich und wollten das ja auch. Und es gab kaum persönliche Konflikte. Aber dieses bohrende, fordernde Fragen war für viele nicht einfach und manchmal nicht mehr erträglich, was ich auch verstehe.
Und wir als Zuschauerinnen und Zuschauer, wir müssen uns dann von dem Bild befragen lassen.
Ja, gut.
Oder?
Ja. Aber man kann auch den Künstler befragen, denn er steckt ja immer im Bild. Also, ich habe ja den Studenten geraten, die zu mir kommen wollten, wähl dir zwei Lehrer. Also ich würde das gerne mit dir machen, aber wähl dir noch einen zweiten, und zwar einen alten Meister. Einen, der dich begleitet, auch wenn du dann abgehst von der Hochschule und vielleicht bist du sauer auf mich, wie auch immer. Der kann dich dann dein ganzes Leben begleiten. Wähl den Allerbesten. Such dir das Beste aus, was dir aber entspricht. Also es konnte dann eben Cézanne sein oder Piero della Francesca oder so. Und ich habe gesagt, und wenn du in die Krise kommst, und das kann ich dir jetzt schon garantieren, du kriegst Krisen. Wir kriegen Krisen. Wenn du in die Krise kommst, dann geh zu ihm vor sein Bild und frage ihn, denn er steckt da drin. Er wird dir Antwort geben. Und ich habe etwas erlebt, das ich auch nie vergessen werde. Beuys, Josef Beuys, den ich ja schon sehr lange kannte und als er in Düsseldorf rausflog, an die Städelschule zu holen, versuchte, aber nicht an die Schule, sondern an ein eigenes Institut, das war meine Idee. Und dann war ich zweimal bei Beuys und einmal stand er vor mir und sagte, Jochens, wie lehren Sie eigentlich? Das hat mich noch nie jemand gefragt. Nie, wenn ich irgendwo berufen wurde, nie. Beuys fragte das, wie lehren Sie eigentlich? Wir waren per Sie, ich wollte nicht, dass du. Und da habe ich kurz nachgedacht, was sage ich jetzt? Ich wollte es ja schnell machen, ich wollte auf seine Berufung hinaus. Also, ich sagte, wissen Sie, Herr Beuys, ich sage zu den Studenten, das, was ich jetzt eben auch erzählt habe, die sollen sich zwei Lehrer suchen. Einen mich vielleicht, hoffentlich taugt es was, und einen alten Meister, das Beste, was es gibt. Und das heißt einen alten Europa, weil das andere kannten sie ja das nicht. Da sank der Kopf mit dem Hut nach unten, Beuys versank in tiefes Nachdenken. Und ich dachte, was habe ich jetzt gemacht? Habe ich ihn geärgert? Habe ich einen Fehler gemacht? Aber dann tauchte der Kopf mit dem Hut wieder auf. Er schaute mich an und sagte, für mich war es Caspar David Friedrich. Was, habe ich gedacht. Erstens ein Maler, ein Farbmaler. Er ist Bildhauer, hat die Malerei immer abgelehnt, die Farbe abgelehnt. Da habe ich gedacht, da sage ich jetzt gar nichts mehr. Hab das so stehen lassen. Das habe ich öfter dann auch bei Vorlesungen mit erwähnt. Und erwähne es hier mit großem Vergnügen. Das zeigt auch den Rang von Beuys. Man kann ja sehr verschiedener Meinung sein, aber er war allen Düsseldorfer Professoren und allen Deutschen weit überlegen. Und dann ausgerechnet, nicht Michelangelo, nicht Rodin oder so, kein Bildhauer, sondern ein Maler reinsten Wassers.
Und ich glaube, die Antwort können Sie für sich ganz gut nachvollziehen, Reimer Jochims.
Ja, ohne Mühe. Ja, ohne Mühe.
Sie malen nicht nur, zeichnen, arbeiten mit Steinen, lehren, Sie schreiben auch. Es gibt Bücher von Ihnen und es gibt auch Arbeitsnotizen. Da ist gerade ein neuer Band erschienen, Leben sehen, Arbeitsnotizen 1994 bis 2002. Ich glaube, die darauf folgenden sollen auch bald erscheinen. Und da gibt es eine Notiz aus dem Jahr 1997. Da schreiben Sie Alterskrise. Ich stehe vor dem Mysterium des Alters wie der Ochs vom Berge. Inzwischen sind Sie bestimmt tiefer eingetaucht. Wie gehen Sie um mit dem Mysterium des Alters?
Wann habe ich das geschrieben?
Am 7.7.97.
97, ja. Es ist so, ich versuche eben nicht nur das Leben in der vollen Kraft der mittleren Jahre zu führen, sondern eben auch das Alter. Und dazu gehören ganz alltägliche Dinge, wie zum Beispiel aufräumen, mein Haus aufräumen, also beenden. Ich habe die Lehrtätigkeit vorzeitig beendet, mit 62, ich hätte noch länger bleiben können, aber es gab Gründe, das dann doch schon zu beenden. Also an vielen Ecken, ich hatte eine große Obstwiese, habe ich verkauft, beendet. Jetzt zu Weihnachten, ich hatte doch Hühner, ich habe ja Hühner gehabt und sehr geliebt und sie selber geschlachtet, das heißt mit zwei Freunden, die mit uns wohnen, haben wir zusammen die Hühner geschlachtet. Für mich ist ja Lieben und Schlachten kein Gegensatz. Aber dann war das zu Ende. Ich habe gesagt, wir können keine neuen Hühner nehmen. Ich werde zu alt, ich kann da nicht mehr. Also gut, beenden. Das ist einer der Vorgänge in meinem Alter.
In den Arbeitsnotizen steht auch ein ganz anderer Satz. Die Farbe hat keine Grenzen, alles ist Übergang. Wer Grenzen sieht, sieht von der Farbe ab. Ja. Ich habe mir überlegt, was hieße das, wenn wir wirklich in einer Welt der Farbe leben würden? Müssten wir weniger unter Grenzen leiden? Müssten andere Menschen, wie Flüchtlinge zum Beispiel, weniger unter Grenzen leiden? Also ich habe da schon weiter gesponnen in Gedanken.
Ja. Wer wirklich Farbe sieht, sieht überall Übergänge und Verläufe. Das ist, glaube ich, unzweifelhaft. Und Grenzen sind unsere Vorstellungen. Ich bin der Meinung, geformte Entgrenzung ist wichtig.
Ja, und damit beenden wir unser Gespräch. Vielen, vielen Dank, Reimer Jochims, dass Sie zu uns nach Frankfurt ins Studio gekommen sind. Die nächste Ausstellung mit Bildern von Ihnen wird in Bremen sein. Im Kunstraum in Bremen Ende Juni wird die Ausstellung eröffnet werden. Und wir beenden unsere Sendung wieder mit alter Musik, mit Musik von Claudio Monteverdi, auch ein Lieblingskomponist von Ihnen. Wir hören gleich Sinfonie und Moresca aus dem Album Teatro d'Amore von Christina Bluha und ihrem Ensemble. Und vorher verabschiedet sich noch als Gastgeberin Regina Oehler.